von der Reformation, Martin Luther, dass eine christliche Arbeitsethik entstanden ist. Und so haben sie diese Arbeitsethik kultiviert. Arbeiten, arbeiten, zielstrebig sein, sparen, Häuschen bauen. Ich baue mir mein eigenes Reich, ich baue mir meinen eigenen Garten, ich baue mir mein eigenes Eden, mein Paradies auf dieser Erde. Nun, diese schwäbische Tugend ist nichts Neues unter der Sonne, sondern König Salomo vor über 3000 Jahren hatte genau diese Tugend. Er wollte fleißig sein, er wollte arbeiten, er wollte schaffen und schaffen und sich ein Häuschen bauen und sich noch ein Häuschen bauen und sich einen Garten bauen, um darin Glück und Zufriedenheit und Freude zu erfahren. Er glaubte und er hoffte, genau in diesen Dingen Freude und Glück zu finden. Darin fleißig zu sein, hart zu arbeiten, schöne, prächtige Häuser zu bauen, Gärten zu bauen, alles, was mein Herz begehrt, mir zu holen, um darin Glück und Freude zu finden. Wir haben bereits gelernt, dass Salomo dieses Buch, das Buch Prediger, am Ende seines Lebens als in gewisser Weise ein Buchsbuch geschrieben hat, wo er sein Leben Revue passieren lässt, wo er reflektiert über sein Leben, über seine Sünden, über die Dinge, die er getan hat, um dadurch das Volk Gottes zu unterweisen, worin wahres Glück zu finden ist. Und er zeigt erstmal ganz viel auf, worin er Glück gesucht hat und gescheitert ist. Damit wir lernen, nicht auch in diesen Dingen Glück und Freude zu suchen, sondern darin, was er am Ende dieses Buches sagt, Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten, das macht den ganzen Menschen aus. Prediger Kapitel 12, Vers 13. Doch damit das Volk Gottes, damit du und damit ich diese Weisheit wirklich verinnerlichen und beherzigen können, die Salomo uns hier lernen will, führt uns Salomo in sein Leben hinein. Und er schreibt in solch einer Weise, dass der Leser förmlich in diese Sinnlosigkeit und in diese Depression hineingenommen wird, die Salomo empfunden hat. Und ich denke auch, dass dies die Absicht des Heiligen Geistes ist, der ihn leitete, dieses Buch zu schreiben. Der Heilige Geist will uns in diese Emotion der Sinnlosigkeit hineinführen, denn erst dann, an diesem Punkt, wenn wir dorthin geführt wurden, fangen wir an, die einzige Hoffnung zu ergreifen, die es gibt, nämlich Jesus Christus. In dem vorliegenden Abschnitt lernen wir, dass Salomo in unterschiedlichen Dingen dieses Lebens Freude gesucht hat. Er beschreibt autobiografisch, was er alles getan hat in seinem Leben, was er alles erlebt hat in seinem Leben, um in diesen Dingen Freude zu finden. Und so wollen wir uns heute mit der Frage beschäftigen, Freude, ist das der Sinn des Lebens? Freude, ist das der Sinn des Lebens? Besteht der Sinn unserer Existenz darin, uns an unserem Besitz und an den Dingen dieser Welt zu erfreuen, Spaß zu haben, viel zu lachen? Nebenbei bemerkt, ich lache gerne, auch wenn ich nicht immer so aussehe. Besteht unser Sinn darin, hart zu arbeiten, so viel Besitz, wie es nur geht, anzuhäufen, Häuser zu bauen, Gärten zu bauen, um uns dann an der Frucht unserer Hände zu erfreuen? Finden wir darin Erfüllung, Zufriedenheit und Sinn. Lasst uns erneut auf die Worte unseres Predigers hören, was er uns zu diesem Thema zu sagen hat, indem wir den Text anhand folgender zwei Punkte betrachten. Erstens die Suche nach der Freude im Besitz, die Verse 1 bis 9, und dann zweitens die Suche nach der Freude reflektiert, die Verse 10 bis 11. Kommen wir zum ersten Punkt, die Suche nach der Freude im Besitz. In den Versen 12 bis 18 des ersten Kapitels, den wir letzte Woche betrachtet haben, hat Salomo uns aufgezeigt, dass er versucht hat, in der Wissenschaft, in der Forschung, in der Bildung den Sinn des Lebens zu finden. Dieser Versuch ist gescheitert und alle seine Studien haben ihn leer zurückgelassen, so wie das Haschen nach Wind Leere in deiner Hand zurücklässt. Deshalb probiert Salomo an einer anderen Stelle Glück und Freude zu suchen und zu finden, nämlich in der Freude selbst. Er sagt, ich sprach in meinem Herzen, woran ich will dich prüfen, durch Freude und genieße das Gute. Also wir sehen, Salomo war sehr hartnäckig. Okay, in meinen Forschungen, in der Wissenschaft finde ich keine Erfüllung. Ich gebe nicht auf, ich mache weiter. Vielleicht in der Freude selbst ist Glück zu finden. In Weisheit, in Forschung habe ich keinen Sinn gefunden. Sie haben mich leer zurückgelassen. Und so habe ich in meinem Herzen beschlossen. Ich habe wieder Rücksprache mit meinem Herzen gehalten. Ich habe in meinen Gedanken mit meinem Herzen gesprochen. Okay, vielleicht finde ich in der Freude Glück. Und er sagt hier, wohlan, ich will dich prüfen, sagt er zu sich selber. Ich will dich prüfen. Mit anderen Worten, ich will dich auf die Probe stellen, oder? Ich will einen Versuch starten. Wie oft starten wir neue Versuche in unserem Leben, wenn wir in einem Bereich versucht haben, Glück zu finden, aber enttäuscht zurückgelassen wurden, um dann weiterzuziehen und vielleicht dort Glück und Freude zu finden? Wie oft haben wir schon Versuche in unserem Leben gestartet und mussten immer wieder aufs Neue erkennen, dass auch hierin kein Glück zu finden ist? Diese neue Arbeitsstelle gibt mir nicht das, was ich erhofft habe. Ich muss sie wechseln, um eine neue Arbeitsstelle zu suchen. Dieser Partner, der am Anfang so attraktiv war, hat mich enttäuscht. Und so muss ich ihn wechseln und in einem anderen Partner mein Glück und meine Freude finden. Diese Wohnung, dieses Haus, das ich mir erworben habe, ist doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und so suche ich mir vielleicht in einem anderen Haus, in einer anderen Wohnung das Glück, das ich mir wünsche. Wir Menschen werden getrieben mit diesem einen einzigen Verlangen, immer neue Versuche zu starten, um Glück zu finden. Und in Salomos Fall war es hier die Freude. Die Freude. Dieses Wort Freude, das Salomo hier verwendet, wird im Alten Testament oft für große Freudenfeste im Leben des Volkes Israel verwendet. Es kann mit Wonne, mit Jubel oder mit Frohlocken übersetzt werden. Also hier geht es wirklich darum, dass Salomo sich zum Ziel gesetzt hat, Feste zu feiern, das Leben zu genießen und sich zu erfreuen. Eine Party nach der anderen und einfach Glück haben, einfach Freude haben. Das war sein Ziel. Doch was war das Resultat? Nun, Salomo greift schon vor und sagt uns in Vers 1 weiter, aber siehe, auch das ist Eitelkeit. Erneut verwendet Salomo das Wort für Hebel, für Eitelkeit. Und wir haben gelernt, Hebel ist entweder Sinnlosigkeit oder Kürze des Lebens. Und er sagt hier, ich habe meine Hoffnung auf die Freude und auf das Lachen gesetzt, doch auch meine Freude und das Lachen vergehen in einem Augenblick genauso schnell, wie es gekommen ist und ist im Grunde völlig sinnlos. Hebel. Und deshalb kommt er dann auch in Vers 2 zu dem Schluss. Zum Lachen sprach ich, es sei unsinnig und zur Freude, was ich denn schaffe. Oh, in dieser Zeit wäre ich ungern mit Salomo unterwegs gewesen. Ich glaube, der hätte mich richtig runtergezogen. Zum Lachen sprach ich, es sei unsinnig und zur Freude, was sie denn schaffe. Ha, was ist los mit dir? Es sind extrem negative, depressive Worte, pessimistische Worte, die Salomo hier verwendet, um seinen Unmut selbst über das Lachen und über die Freude zum Ausdruck zu bringen. Aber wieso? Ist Freude wirklich unsinnig? Dürfen wir nicht mehr lachen? Dürfen wir uns nicht freuen? Sagt Hiob nicht, dass Gott unseren Mund mit Lachen füllen wird und unsere Lippen mit Jubelschall. Hiob Kapitel 8, Vers 21. Nun, vielleicht finden wir eine Antwort auf diese pessimistische Sicht von Salomo in Prediger Kapitel 10, Vers 19, wo Salomo sagt, um sich zu belustigen, hält man Mahlzeiten und Wein erheitert das Leben und das Geld gewährt alles. Also hier wird deutlich, dass Salomo von einem Lachen und von einer Freude spricht, die sich auf die irdischen und auf die weltlichen Dinge begrenzt. Man hält Mahlzeiten, man organisiert Feste einzig und allein aus dem Grund und mit dem Ziel, glücklich zu sein. Das ist das Ziel. Ich organisiere Feste, ich mach Feste, mit dem Ziel, ich will glücklich sein, ich will mich freuen, ich will lachen. Wieso gehen Menschen feiern? Wieso gehen Menschen in die Clubs? Naja, weil sie dadurch erhoffen, sich zu belustigen. Sie erhoffen, dadurch Freude in ihr Herz zu bekommen. Sie erhoffen, durch diese kurzen Momente der Freude und des Lachens ihre alltäglichen Probleme und Sorgen zu vergessen. Und sie erhoffen sogar in der Freude selbst, dass die Freude die Probleme löst. Und derselbe Salomo schreibt im Buch der Sprüche in Kapitel 14, Vers 3 folgendes. Auch beim Lachen hat das Herz Kummer und das Ende der Freude ist Traurigkeit. Mit anderen Worten, selbst in dem Moment, wo du lachst, verfliegen deine Sorgen nicht. Selbst in dem Augenblick, wo du etwas hast, was dir wirklich Freude bereitet, wird diese Freude in dir deine Probleme nicht lösen können. Und selbst nachdem du eine kurze Zeit Freude gehabt hast und vielleicht sogar deine Probleme vergessen hast, spätestens wenn die Freude verflogen ist, machst du deine Augen in der Realität auf und erkennst wieder, okay, die Probleme sind immer noch da, die Sorgen sind immer noch da. Das Ende der Freude ist Traurigkeit. Was man nach Salomo in unserem Text sucht, spiegelt in extremer Weise unsere Gesellschaft heute wider. Es gibt Unmengen an Komikern, es gibt Unmengen an Comedy-Shows oder Stand-up-Comedians, einzig zu dem Zweck, dass Menschen sich daran belustigen. Einzig zu dem Zweck, dass sie Freude empfinden, kurz einen Moment des Glücks empfinden, lachen, um ihre Probleme zu vergessen. Doch wir müssen feststellen, dass die Freude und das Lachen nicht in der Lage ist, unsere Probleme zu lösen. Und aus diesem Grund kommt Salomo zu diesem Schluss. Auch hierin ist das nicht zu finden, was meine Seele begehrt. Nicht mal in der Freude, die Gott uns ja gewährt. Nicht mal im Lachen. Schaut, Salomo macht wieder, wie wir letzte Woche gesehen haben, die Freude und das Lachen zum Objekt seines Begehrens und nicht Gott, den Geber der Freude und des Lachens. Klammert Gott vollständig aus und sucht in der Welt nach Glück und Freude. Schaut, Gott fordert uns in seinem Wort dazu auf, uns an ihm alleine zu erfreuen. Hierin liegt wahres Glück, unsere Freude in Gott zu suchen. Nehemia sagt nämlich, denn die Freude an dem Herrn ist eure Stärke. Nehemia Kapitel 8, Vers 10. Und Paulus sagt auch, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Philipper Kapitel 4, Vers 4. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wir sollen uns im Herrn freuen. Also es gibt eine Freude, welche bleibend und erfüllend ist. Und das ist die Freude an und in Gott selbst. Der Glaube an Gott. Und darum, was Christus für uns getan hat am Kreuz. Und die Vergebung meiner Sünden. Gibt mir solch eine Freude, die bleibend ist, die erfüllend ist. Und wo das Lachen nicht mehr unsinnig ist, sondern wo wir uns wirklich von Herzen freuen können. Selbst in Traurigkeit und Trübsal. Auch wenn diese Dinge nicht vergehen werden, wir können uns in Christus freuen. Und das blendet der Salomo vollständig aus. Diese Freude in Christus wird deinen Mund mit Lachen füllen und dein Herz mit Freude füllen. Weit über unser Verstand hinaus, wie jeder Comedy-Star dich zum Lachen bringen könnte. Nebenbei erwähnt, Salomo verbietet uns hier nicht, uns zu freuen, okay? Wir schauen immer wieder irgendwelche Fail-Videos an mit der Familie und lachen und wir freuen uns als Familie darüber. Wir dürfen uns freuen. Aber wir dürfen den Punkt nicht vergessen, dass Salomo seine Freude in diesen Dingen gesucht hat, seine Erfüllung in der Freude. Und das wird immer scheitern. Nur nachdem Salomo uns diese Einführung gegeben hat und uns aufgezeigt hat, worin er jetzt versucht, Glück zu finden und wieso er auch hier gescheitert ist, listet er uns auf, in welchen Bereichen er überall nach dieser Freude gesucht hat. Er nennt uns in den Versen 3 bis 9 drei größere Bereiche, in denen er nach Freude gesucht hat, auf die wir jetzt gleich eingehen wollen. Und ich will euch bitten, wenn wir den Text lesen, achtet auf das Personalpronomen mir oder mich oder meine. Beim Lesen habe ich versucht, das zu betonen. Wir werden später noch darauf eingehen. Aber hier werden wir sehen, dass Salomo alles für mir, mich oder meine gemacht hat. Für sich selbst. Der erste Bereich, in dem Salomo nach Freude suchte, war im Wein. Vers 3. Ich beschloss in meinem Herzen, meinen Leib durch Wein zu laben, während mein Herz mich mit Weisheit leitete und es mit der Torheit zu halten, bis ich sehe, was den Menschenkindern gut wäre, unter dem Himmel zu tun, die Zahl ihrer Lebenstage. Salomo hatte sich also in seinem Herzen wiederum vorgenommen, Das Wort Herz kommt sehr häufig vor. Er hat mit sich selbst beschlossen, okay, ich will versuchen, meinen Leib, meinen Körper mit Wein zu laben. Ich will den Wein genießen in vollen Zügen. Und tatsächlich heißt es im Psalm 104, die Verse 14 bis 15, dass Gott Kraut zum Dienst der Menschen gegeben hat und damit Wein das Herz der Menschen erfreut. Okay? Gott hat Wein gegeben, damit das Herz der Menschen sich an dieser guten Gabe Gottes erfreut. Die Bibel verbietet uns nicht, Wein zu trinken. Wein zu trinken und Wein zu genießen ist keine Sünde, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Dennoch gibt es einen falschen Umgang mit Wein, mit Alkohol, so wie es mit allen guten Dingen, die Gott uns gegeben hat, einen falschen Umgang geben kann. So wird nämlich der König Lemuel beispielsweise von seiner Mutter in Sprüche 31, die Verse 4 bis 5, gewarnt. Nicht für Könige geziemt es sich, Lemuel, nicht für Könige, Wein zu trinken, noch für Fürsten zu fragen, wo ist starkes Getränk, damit er nicht trinke und das Vorgeschriebene vergesse und die Rechtssache aller Kinder des Elends verdrehe. Was die Mama hier zu Lemuel sagen will, ist, pass auf, junger Mann, du bist König, du hast viel Verantwortung, du musst viel Dinge erledigen, du musst dich über viele Dinge beschäftigen und wenn du Wein trinkst, dann wirst du diese Dinge vergessen und du wirst das Recht der Elenden nicht mehr beachten. Trink also keinen Wein. Diese Aufforderung hat König Salomo missachtet. Dieser weise, weise Mann. Weisheit schützt uns nicht immer vor Sünde. Er hat vorgenommen, seinen Wein mit Wein zu laben. Er versuchte hierbei zwar in solch einem Maße nüchtern zu bleiben, dass sein Herz ihn weiter mit Weisheit leiten konnte, sagt er. Aber gleichzeitig funktionierte es nur bedingt, denn er erlebte in diesem Versuch auch, was es heißt, töricht zu sein und dumme Dinge zu tun unter dem Einfluss von Alkohol. Und zugegebenermaßen, dieser Text ist etwas schwierig und er sagt uns nicht klar und deutlich, ob Salomo hier übermäßigen Wein konsumiert hatte und so betrunken war, dass er seinen Verstand verloren hat oder dass er einfach versucht hat, gemäßigt Wein zu genießen. Der Text sagt es uns nicht, spielt auch keine große Rolle. Ja. Was uns der Text sagt, ist, dass Salomo sein Herz darauf gerichtet hat, im Alkohol seine Freude zu suchen. Schön in seinem Gerberbild zu laufen und vielleicht ein Gläschen Wein zu trinken und vielleicht an einem anderen Tag bei einem großen Fest gut zu bechern und versuchen zu verstehen, ist hierin der Sinn, Wein zu genießen oder vielleicht sogar besunken zu werden vom Wein. Sein Ziel war es, mit diesem Versuch zu sehen, was den Menschenkindern gut wäre, unter dem Himmel zu tun und die Zahl ihrer Lebenstage, sagt er. Sein Ziel war es also zu verstehen, okay, liegt hierin vielleicht der Sinn? Ist das vielleicht das Einzige, woran der Mensch sich in all seinen Lebenstagen ausruhen kann? Im Wein, im Alkohol. Und dieser Versuch und dieses Experiment von Salomo haben wahrscheinlich die meisten Menschen in ihrem Leben mal versucht. Die meisten Menschen suchen im Alkohol Glück, Freude und Erfüllung. Gerade Menschen, welche diesen Versuch unternehmen, müssen am Ende feststellen, dass auch hierin keine bleibende Freude zu finden ist. Und unser weiser Salomo sagte einst in Sprüche 23, die Verse 29 bis 32, folgendes. Hört gut zu. Wer hat Weh? Wer hat Zänkereien? Wer Klage? Wer Wunden ohne Ursache? Wer Trübung der Augen, die spät beim Wein sitzen, die einkehrt, um Mischtrank zu kosten. Sieh den Wein nicht an, wenn er sich rot zeigt, wenn er im Becher blinkt, leicht hinuntergleitet. Sein Ende ist, dass er beißt wie eine Schlange und sticht wie eine Viper. Man hat mich geschlagen, ich schmerze mich nicht. Man hat mich geprügelt, ich fühlte es nicht. Wann werde ich aufwachen? Ich will es wieder tun, will ihn nochmals aufsuchen. Das ist der Alkohol. Jeder von uns in diesem Raum, der genauso wie Salomo hier ein Glück gesucht hat, der kann bestätigen und hat mich geschlagen. Ich habe törichte Dinge getan. Unmengen an Sünden. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und dachte mir, wann werde ich's wieder tun? Wann ist wieder Freitag? Um darin Glück zu finden. Und der Alkohol belügt dich. Schau ihn nicht an, wenn er so rot scheint im Becher. Salomo musste das schmerzlich erfahren. Das ist der erste Bereich. Im Alkohol sucht er Freude. Der zweite Bereich, in dem Salomo Freude suchte, war die Suche nach der Freude in großen Werken. Die Verse 4 bis 6. Salomo baute sich nicht nur ein Haus, sondern er baute sich Häuser. Schaut, was es hier heißt in Vers 4. Ich unternahm große Werke, ich baute mir Häuser. Es war nicht nur ein Haus, das er sich gebaut hat, neben dem Haus Gottes, sondern mehrere Häuser. Und in 1. Könige 9, Vers 15 ist die Rede davon, dass Salomo sogar einzelne Städte ausbaute. Es heißt dort, und dies ist die Sache mit der Fron, die der König Salomo aushob, um das Haus des Herrn zu bauen, und sein Haus und das Haus und das Milo und die Mauer von Jerusalem und Hazor und Megiddo und Geser. Ähnliches könnt ihr auch nachlesen in 2. Chronike 8, die Verse 1 bis 2. Dort wird uns beschrieben, wie Salomo einzelne Städte baute und in diesen Städten einzelne Häuser baute. Also er war ein Bauherr, ein Ingenieur, ein Architekt. Viele Bauten in seinem Leben durchgeführt. Schaut, wenn wir allein die ägyptische Architektur betrachten, die aus dieser Zeit noch erhalten ist, die Pyramiden oder die Sphinx oder sonstige Dinge, oder wenn wir die babylonische Mauer betrachten, die man im Museum in Berlin anschauen kann, dann merken wir, dass zu dieser Zeit die Könige unglaublich mächtig und prächtig gebaut haben. Und wenn schon diese Bauwerke uns heute den Atem rauben, wie viel mehr waren die Bauwerke von Salomo groß und mächtig und herrlich, die er gebaut hat, überall in seinem Reich? Und neben diesen Bauwerken, die Salomo tätigte, pflanzte er Weingärten und machte sich Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Bäume und von allerlei Frucht. Und wenn wir, vielleicht war der ein oder andere von euch schon mal in Versailles, in dem Palast von König Ludwig den 13., ist eine unglaublich große Parkanlage. Ich glaube, dass du es nicht schaffst, in einem Tag durch diese ganze Parkanlage zu gehen. Aber wir müssen gar nicht nach Paris gehen, sondern wir können auch nach Ludwigsburg gehen und uns das Schloss in Ludwigsburg anschauen. Auch dort sind wunderschöne Parkanlagen, oder es ist eine wunderschöne Parkanlage. Und diese Könige, die haben viel Wert darauf gelegt, große Parkanlagen sich anzulegen, Bäume anzulegen, Pflanzen anzulegen, sich Gärtner zu holen und sich einfach einen schönen Aufenthaltsort zu schaffen, wo sie gerne verweilen. Und das tat auch Salomo. Ich denke, die Parkanlagen, die wir heute beobachten können, sind nichts im Vergleich zu dem, was Salomo sich pflanzte. In seiner Weisheit baute Salomo für seine großen Gärten und Parkanlagen auch gleich Wasserleitungen, damit die Bäume bewässert werden können, wie es in Vers 6 heißt. Ich machte mir Wasserteiche, um daraus den mit Bäumen sprossenen Wald zu bewässern. Ich denke, was Salomo sich hier gebaut hat, musste atemberaubend gewesen sein. Und vielleicht auch so mit Verstand, okay, das war nicht einfach willkürlich, mit Verstand, dann baute er sich sogar Teiche und Quellen und leitete das Wasser zu den Bäumen, damit alles schön blüht und er sich einfach nur erfreuen kann an all dieser Pracht, die er sich gebaut hat. Stellen wir uns vor, wie er in den Abendstunden beim Sonnenuntergang durch seinen Garten läuft, mit seinen Nennfrauen, Gläsern von Wein und einfach nur genießt den Wein, seinen Garten und seine Frauen. Wow, das geschah. Aber schaut, es scheint so und es hört sich so an, als würde Salomo sich selbst den Garten Eden pflanzen wollen. Es scheint so und es sieht so aus, als würde Salomo das Paradies, das Adam und Eva verloren haben, für sich selbst wieder aufbauen wollen. Denn er spricht hier davon, dass er sich Gärten machte, dass er sich Bäume pflanzte und dass er sich Wasserteiche baute. Und was steht geschrieben, wie Gott den Garten Eden schuf? Es heißt in 1. Mose 2, die Verse 8 bis 10, und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, gegen Osten. Dorthin setzte er den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, lieblich anzusehen und gut zur Speise. Und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und ein Strom ging aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Ich muss nicht viel dazu sagen, aber wir sehen hier Parallelen, oder?
Adam und Eva hatten ein Paradies. Sie hatten einen Garten, sie hatten Bäume, sie hatten Wasser, sie hatten alles.
Und sie lehnten sich auf gegen ihren Schöpfer. Und ihr Schöpfer hat sie rechtmäßig rausgeschmissen aus dem Garten. Und er hat einen Engel vor den Garten gesetzt, dass der Mensch nicht mehr in dieses Paradies zurückkehren kann. Mit anderen Worten, der Mensch kann auf dieser Erde an keinem Ort der Welt Paradies finden. Du kannst bauen, du kannst machen, du kannst tun, was auch immer du willst. Du kannst der reichste Mann sein, du kannst der weiseste Mann sein, du kannst die ganze Welt besitzen und du kannst die ganze Welt zu einem Paradies machen. Du wirst das Paradies nicht finden, weil Gott einen Engel davor gestellt hat. Weil du in Sünde gefallen bist, weil die ganze Welt im Argen liegt. Und so musste Salomo schmerzlicherweise erfahren, dass er sich kein Paradies auf Erden aufbauen kann. Aber das ist ein Bild für dich und mich, für jeden Menschen. Jeder Mensch baut sein Paradies auf dieser Welt. Jeder Mensch will wieder an diesen Ort kommen, wo unsere ersten Eltern waren, Adam und Eva. Jeder Mensch will wieder diesen glücklichen Ort haben, diesen glückseligen Ort, wo es kein Leid, kein Geschrei, kein Krieg, keine Sünde, kein Elend mehr gibt. Der Mensch baut sein Paradies auf dieser Erde. Er sucht Glück auf dieser Erde, aber er findet es nicht, weil wir das Paradies verloren haben. Salomo suchte also vergeblich im Wein und in seinem Paradies Freude und Glück. Und so berichtet er uns von einem dritten Bereich, worin er Freude suchte. Und das ist die Suche nach der Freude in Besitztümern, die Verse 7 bis 9. Hier beschreibt Salomo nun, dass er viel Besitz gehabt hat. Unter anderem kaufte ich Knecht und Mägde und hatte Hausgeboren. Auch hatte ich einen großen Besitz an Rind und Kleinvieh, mehr als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Nun, für all die Gärten und für all die Häuser brauchte er Knechte, brauchte er Sklaven, die das alles bewirteten. Und so holte er sich Knechte, er holte sich Mägde. Und diese Knechte und Mägde waren teilweise sogar verheiratet, sodass er sagen kann, dass ich sogar Hausgeboren hatte. Also meine Sklaven haben sogar Kinder geboren, die mir persönlich dann gehört haben, weil meine Sklaven eben halt mein Besitz waren. Also ich hatte Unmengen an Sklaven, Mägde und Knechte. Zudem hatte er nicht nur große Parkanlagen, er hatte auch Vieh. Er hatte Klein- und Rindvieh, das heißt, er hatte Milch, er hatte Butter, er hatte Fleisch. Auch dafür brauchte er Knechte. Er hatte einfach alles. Alles, was deine Augen begehren, alles, was dein Mund begehren, alles, was dein Magen begehren, alles. Alles hatte er. Er hatte große Besitztümer. Und schaut, der Ruf von den Knechten von Salomo war so bemerkenswert, dass die Königin Scheba eines Tages zu Salomo kam. Und als sie all sein Reichtum gesehen hat, lesen wir Folgendes in 1. Könige 10, Vers 45. Hört gut zu. Und als die Königin von Scheba alle Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte und die Speise seines Tisches und das Sitzen seiner Knechte und das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleidung und seine Mundschenken und seinen Aufgang, auf dem er in das Haus des Herrn hinaufging, da geriet sie außer sich. Also Salomo hatte nicht nur Reichtum und Knechte, sondern auch die Art und Weise, wie er alles gemanagt hat, wie sie aufgetreten sind, war so bemerkenswert und so eindrücklich für die Königin von Sheba, dass sie außer sich geriet. Ich hoffe, wir bekommen langsam ein Bild von Salomo. Es war kein Larifari-König. Er wollte Horten, er wollte Schönheit, er wollte alles perfekt haben, er wollte den Garten Eden haben. Salomo spricht aber weiter in Vers 8, dass er auch Silber und Gold und Reichtum der Könige und Landschaften sammelte. Also er hatte auch wirklich Geld ohne Ende. Er hatte Landschaften ohne Ende. Wir können davon ausgehen, dass Salomo zu seiner Zeit wohl einer der reichsten Menschen der Welt gewesen sein muss. Ihm ist also nichts verwehrt geblieben. Was er wollte, das konnte er sich kaufen. Salomo genoss sogar den Luxus privater Sänger. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen. Also er musste nicht irgendwo in die Oper gehen, um sich ein klassisches Konzert anzuhören, sondern er hatte Sänger und Sängerinnen. Er konnte einfach in seine private Oper gehen und er konnte sich jedes Lied anhören, das er wollte. Achte darauf, ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen. Nicht für den Tempel, mir. Hier geht es um etwas Privates. Schließlich war Salomo auch reich an Frauen, wir sagten die Wonne der Menschenkinder, Frau und Frauen. Er sagte sogar, all der Reichtum. Und auch das ist mir nicht verwehrt geblieben. Ich hatte nicht nur eine Frau, ich hatte sogar Frauen. Und die Schrift sagt uns, dass er über 1000 Nebenfrauen hatte. Das heißt, er konnte sich aussuchen, wen er wollte. Reichtum ohne Ende. Schwester, wenn wir in die Welt schauen, dann ist das doch wohl ein Mann, der es geschafft hat, oder? Alles. Alles, was dein Herz, alles, was deine Augen, alles, was dein Fleisch begehrt, hast du. Du musst wohl der freundlichste, der fröhlichste und der glücklichste Mensch sein. Du musst eigentlich von morgens bis abends lachen und das Leben genießen können, oder? Und so fasst Salomo sein Reichtum in Vers 9 zusammen und sagt, und ich wurde groß und größer, mehr als alle, die vor mir in Jerusalem waren, auch meine Weisheit blieb mir. Ich war also nicht nur der reichste Mensch, sondern ich behielt sogar meinen Verstand, ich behielt sogar meine Weisheit. Also Salomo war mit Abstand der außergewöhnlichste Mensch, der jemals auf dieser Erde gelebt hat, neben unserem Herrn Jesus Christus, würde ich behaupten. Das war die Suche von Salomo nach Freude. Und was ist das Resümee? Was ist das Resultat? Nachdem wir den ersten Punkt angeschaut haben, wollen wir zum zweiten Punkt kommen, die Suche nach der Freude reflektiert. Er reflektiert diese Sachen nun in den Versen 10 bis 11 und dort heißt es, und was irgend meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Ich versagte meinem Herzen keine Freude, denn mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe und das war mein Teil von all meiner Mühe. Also er verweigerte sich und seinen Augen nichts. Und er sagt sogar, mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe und das war auch mein Teil von all meiner Mühe. Er sagt nicht, dass ich keine Freude hatte. Er bestätigt, ja, diese Dinge haben mir tatsächlich Freude gegeben. Ich hatte wirklich Freude von all meiner Arbeit. Ich hab hart gearbeitet, ich habe hart gebuckelt. Das Resultat waren schöne Gärten und viele Häuser. Und ich hatte wirklich Freude an diesen Dingen. Also er leugnet nicht, dass man an diesen Dingen sich freuen kann. Wir können nicht leugnen, wenn wir im Frühling durch die Straßen laufen und diese schönen blühenden Bäume und Blumen sehen. Und dann freut sich unser Herz. Wir können es nicht leugnen, dass ein Glas Rotwein am Abend wirklich schmeckt, dem einen oder anderen vielleicht. Wir können es nicht leugnen, dass die Ehe schön ist und dass wir uns auch daran erfreuen dürfen und sollen. All diese Dinge, die Salomo beschrieben hat, die sind nicht per se schlecht. Er hatte Freude daran. Doch schaut, als Salomo tiefer in sein Herz blickte, und sich dann wirklich reflektierte, kam er in Vers 11 zu folgendem Schluss. Und ich wandte mich zu all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und zu der Mühe, womit ich mich wirkend abgemüht hatte. Und siehe, alles war Eitelkeit, mein Haschen nach Wind, und es gibt keinen Gewinn unter der Sonne. Das ist die ehrliche und aufrichtige Reflexion von dem, was Salomo erlebt hat. An einem ruhigen, an einem nüchternen Abend denkt er darüber nach und kommt zu dem Schluss, nach, das war Hebel. Ha. Jetzt bin ich 80 und 90 und all diese Dinge, der Wein ist verflogen, Hebel. Meine Frauen sind verflogen, Hebel. Mein Reichtum ist verflogen, Hebel. Mein Leben ist so schnell vorbeigegangen und die Freude kam genauso schnell, wie sie ging, genauso schnell, wie sie kam. Er hatte keinen Sinn in der Freude gefunden. Worin lag das Problem? Und erstens glaube ich, das Problem lag darin, dass Salomo in diesen Dingen ich-zentriert gehandelt hat. Habt ihr gelesen? Das Personalpronomen habt ihr geachtet? Das heißt hier immer wieder, ich baute mir Häuser und pflanzte mir Weingärten. Ich machte mir Parkanlagen. Ich machte mir Wasserteiche. Ich sammelte mir Silber und Gold. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen. Ich versagte meinem Herzen keine Freude und so weiter und so fort. Ist es euch aufgefallen? Er lebte für sich. Er lebte nicht für Gott, er lebte nicht für sein Volk, er lebte für sich in diesen Dingen. Er suchte für sich persönlich nach Freude.
Und das zweite große Problem bei Salomo lag daran, dass er in den Dingen dieser Welt nach Glück gesucht hat. Schaut mal, was der Apostel Johannes, wovor er uns warnt. Der Apostel Johannes schreibt, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. 1. Johannes 2, 15 bis 17. Das ist Salomo. Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens. Die Dinge dieser Welt haben ihn leer zurückgelassen. Und deswegen konnte ihm die Freude auch keinen Sinn geben. Nachdem wir diesen Text studiert haben, möchte ich nun abschließend diesen Text anwenden auf dich und mich. Und auf drei Dinge eingehen, die uns aufzeigen werden, worin wir wirklich Freude finden werden. Das erste ist, such dein Paradies nicht auf Erden, sondern im Himmel. Lieber Zuhörer, such das Paradies nicht hier auf dieser Erde, sondern im Himmel. Wir haben gesehen, dass Salomo versucht hat, Gott nachzuahmen und sich einen Garten zu erschaffen, ein Paradies zu erschaffen, und er ist gescheitert. Diese Erde ist verflucht und sie steht unter dem Fluch der Sünde, und deswegen kannst du auf dieser Erde kein Paradies finden. Du kannst versuchen, in deiner Ehe dein Paradies zu suchen, aber du wirst schnell merken, dass sowohl du als auch dein Ehepartner dieses Paradies zerstören werden. Du kannst dir ein Grundstück kaufen, ein Haus bauen und einen Garten anlegen, in der Hoffnung, hier ein kleines Reich, ein kleines Paradies aufzubauen. Doch spätestens, wenn das Unkraut im Garten sich mehrt und wenn die Risse in der Hauswand kommen, wirst du merken, das ist kein Paradies. Das ist der Fluch der Sünde. Du hoffst dir in einer Familie und in deinen Kindern das Paradies. Du wirst früher oder später merken, dass auch sie kleine Sünder sind. Du kannst in deinem Hobby, in der Musik, in Freundschaften versuchen, das Paradies zu suchen. Du wirst ihn nicht finden. So schön und so herrlich die Dinge auf dieser Erde sind, und ich genieße diese Dinge, aber sie werden mir keine bleibende Freude hinterlassen. Suche daher dein Paradies nicht auf der Erde, sondern dort, wo es wirklich zu finden ist. Es gibt nämlich ein Paradies. Es gibt wahrlich ein Paradies. Und dieser ist im Himmel zu finden. Und deswegen sagt Paulus auch in Kolosser 3, Vers 1 bis 2, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Christus ist unser Paradies. Er hat uns das Paradies erworben durch sein Opfer am Kreuz, durch seine Auferstehung am dritten Tag, durch seine Himmelfahrt und durch sein Sitzen zu Rechten Gottes. Dort ist unser Paradies. Und wenn wir nach ihm trachten, das heißt nach seinem Reich, nach seiner Ehre, und ihn lieben und ihm folgen und an ihn glauben und ihm auferweckt worden sind durch den Glauben, dann haben wir das Paradies schon erworben. Er hat den Zugang geöffnet zu diesem Paradies. Der Engel steht immer noch auf dieser Erde, so dass wir nicht in Eden eingehen können. Aber der Himmel wurde aufgemacht durch Christus. Und dort können wir reingehen. Durch den Glauben an ihn. Der Heil des Tages werden wir sterben. Und wenn du Christus Jesus gestorben bist, dann wird Gott dich zu sich holen. Und er wird dich in sein Paradies lassen. Und dann werden du und ich das allererste Mal in unserem Leben erfahren, was wirkliche Freude ist. Weil dieser verfluchte Leid weg ist, weil diese verfluchte Erde Vergangenheit ist und wir endlich in der Gegenwart dessen sind, an den wir geglaubt haben, den wir geliebt haben,
dem wir gefolgt sind und für den wir gestorben sind. Und er wird uns Freude im Übermaß geben.
Hör, wie Johannes das Paradies beschreibt. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel herabkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er, Gott, wird bei ihnen wohnen, und sie werden seinem Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, der Tod wird nicht mehr sein, und noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Offenbarung 21, 2-4. Und etwas später beschreibt Johannes das Paradies folgendermaßen. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens. Einen Strom. Glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Und in der Mitte ihrer Straße und des Stromes diesseits und jenseits war der Baum des Lebens. Ein Strom, ein Baum. Der 12 Früchte trägt, in jedem Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heiligung der Nationen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und Nacht wird nicht mehr sein. Und kein Bedürfnis nach einer Lampe und dem Licht der Sonne. Denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Offenbarung 22, 1 bis 5. Suchst du nach diesem Paradies? Prüf dich und sei jetzt ehrlich mit dir. Und so wie Salomo zu seinem Herzen sprach, sprich auch jetzt du zu deinem Herzen. Suchst du nach diesem Paradies? Ist dieses Paradies dein Begehren? Oder baust du immer noch dein eigenes Paradies auf dieser Erde? Wenn du noch immer dein Paradies auf dieser Erde suchst, dann hast du entweder durch deine eigene Erfahrung schon erlebt, dass du kein Paradies finden kannst. Und spätestens jetzt hast du durch Gottes Wort gehört, es gibt kein Paradies auf dieser Erde. Aber der Weg ist geöffnet für dich in das Paradies im Himmel. Durch den Glauben an Jesus Christus, so komm heute zu ihm und glaube an ihn, sodass du ewiges Leben haben kannst. Das Zweite, was der Text uns lehrt, ist, Liebe, lebe auf dieser Erde nicht für dich, sondern für Christus. Salomo hat für sich gelebt. Und es hat den Wert zurückgelassen. Und ich glaube, jeder von uns erfährt es, ob wir Christen sind oder auch nicht Christen. Spielt keine Rolle. Selbst wir als Christen können manchmal für uns selbst leben. Und wir merken, wenn wir für uns selbst leben, dann werden wir enttäuscht werden. Gott wird es so führen, dass wir enttäuscht bleiben. Wenn ich das Haus für mich baue, wenn ich für mich auf die Arbeit gehe, wenn ich diese Frau oder diesen Mann für mich heirate, wenn ich diese Kinder bekomme für mich, wenn ich für mich lebe, dann werden all diese Dinge mich enttäuschen. Aber sobald meine Perspektive sich ändert und ich beginne, nicht mehr für mich zu leben, sondern für den, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat, dann werde ich Freude und Erfüllung in all meinen Dingen finden. Und deswegen, lieber Bruder, liebe Schwester, lasst uns dies zur Einstellung machen, immer mehr. Nicht für uns zu leben, sondern für Christus. Und für Christus zu leben bedeutet auch, für seine Gemeinde zu leben, weil sie ist seine Braut. Bedeutet, schau danach, wie geht es deinem Bruder, wie geht es deiner Schwester, wie kann ich meinem Bruder, wie kann ich meiner Schwester dienen, wie kann ich der Gemeinde dienen. Wie kann ich für sie beten, wie kann ich sie besuchen. Der Prophet Haggai lebte zur Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft in Jerusalem und er tadelte die Juden. Denn sie kamen zurück aus Babylon nach Jerusalem. Und anstatt den Tempel aufzubauen, um Gott anzubeten, bauten die Juden ihre Häuser. Und ihre Häuser waren getafelt, ihre Häuser waren schön und wunderbar. Und das Haus Gottes lag brach. Und dann sagte Haggai zu ihnen, ihr habt noch nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb? Spricht der Herr der Herrscher wegen meines Hauses, das wüst liegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Haggai 1,9. Das ist eine Mahnung für dich und mich, lieber Bruder, liebe Schwester. Arbeite nicht so sehr für dein Reich, sondern für das Reich Gottes. Das ist eine Mahnung.
Leg die Schaufel und den Hammer in deinem Haus weg und ergreif das Schwert und die Kelle für das Reich Gottes. Und arbeite für ein Reich, das ewig bleibt, für einen König, der ewig regiert. Und die dritte Sache, die wir lernen aus diesem Text: Suche deine Freude nicht auf der Erde, sondern in Gott. Wir haben das schon gesehen, deswegen halte ich mich hier kurz. Und ich habe es immer wieder schon zitiert, aber ich denke, hierfür gibt es kein besseres Zitat als die Antwort auf die erste Frage des kleinen Westminster Katechismus, wo es in der ersten Frage lautet: Was ist das höchste Ziel des Menschen? Und die Antwort darauf lautet: Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Dafür hat Gott dich geschaffen. Hörst du? Gott hat dich nicht für diese Welt geschaffen. Gott hat dich nicht geschaffen, um dein Glück in dieser Welt zu finden. Denn alles wurde von ihm und durch ihn und für ihn geschaffen. Römer 11, Vers 36. Für ihn bedeutet, die einzige Freude, die du bleiben auf dieser Erde haben kannst, ist, wenn du Gott hast. Und deswegen sagt der Psalmist auch in Psalm 73, Vers 25, wen habe ich im Himmel? Und neben dir habe ich nichts, an nichts Lust auf der Erde. Er sagt, nicht mal der Himmel wäre der Himmel, wenn du dort nicht bist. Nichts auf dieser Erde bereitet mir so viel Lust und Freude wie du. Geschwister, Gott, dieser ewige, herrliche, unendliche, majestätische Gott, den wir nicht sehen können, weil er in einem unzugänglichen Licht wohnt, den alleinigen Machthaber, dem ewige Herrlichkeit gebührt, der in Jesus Christus Fleisch wurde und Mensch wurde, und jeder, der den Sohn sieht, der sieht den Vater, und wer den Sohn hat, der hat den Vater. Diesen Gott können wir haben, an ihn können wir uns erfreuen. Geschwister, was wird denn diese ewige und überschwängliche und unbeschreibliche Freude sein, die wir empfinden werden, wenn wir im Himmel sind? Es ist Gott. Es ist nicht der Himmel, sondern es ist Gott, der uns diese Freude gewährt. Und deswegen sollten wir uns auch hier auf dieser Erde schon an diesem Gott erfreuen. Und so preisen wir Salomo und danken ihm, dass er diese Erfahrung durchgemacht hat, um uns zu zeigen, dass hier kein Glück zu finden ist, sondern alleine im Paradies im Himmel, im Leben für Gott und an der Freude an Gott. Amen.
Amen.